wollte auch kurz erwähnen, was wir unter der Woche gemacht haben, aber er hat das schon erledigt. Es ist eine ganz, ganz tolle Woche gewesen und wir freuen uns, dass wir hier mit euch haben mitarbeiten dürfen. Wir wollen uns ganz herzlich bei den Gastgebern auch bedanken. Und wenn ich jetzt anfange, also die Namen zu erwähnen, dann werde ich bestimmt jemanden vergessen. Das werde ich nicht machen, aber seid herzlich bedankt für die Gastfreundschaft. Allerdings haben wir zu wenig Zeit mit euch verbringen dürfen. Das ist immer der Fall. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir ein bisschen länger hier bleiben, und damit wir ein bisschen mehr Zeit mit euch verbringen können. Das ist jetzt das fünfte Team, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ich jetzt nach Erlangen gebracht habe. Das erste ist 1995 nach Erlangen gekommen. Ein Team von Bob Jones kommt alle 2 Jahre nach Deutschland. Und das allererste war 1977. Und das ist jetzt das 14. Team von der Uni. Und diese Studenten opfern praktisch einen guten Teil ihres Sommers, also ihrer Sommerferien, um hier in Deutschland zu arbeiten. Aber das machen wir ganz gerne. Also es ist ein großes Erlebnis für uns, hier in den verschiedenen Gemeinden mitzuhelfen. Gott segnet uns durch euch. Und wir haben lange gebetet, dass wir euch zum Segen gebraucht werden. Und wenn das klappt, dann sind wir sehr dankbar. Aber ihr sollt auch wissen, dass ihr auch ein großer Segen für uns seid. Wir lernen sehr viel von euch. Also es ist erstaunlich zu sehen, wie diese Gemeinde in den letzten Jahren gewachsen ist. Also ich kann nur staunen. Ist ja wunderbar. Und das ist jetzt die dritte Station für dieses Team. Montag geht's weiter. Leider. Der Übergang ist immer schwierig für uns. Also wir gewöhnen uns an eine Gemeinde und freuen uns, mit euch Gemeinschaft zu haben. Da müssen wir dann weiterreisen. Also morgen geht es weiter nach Landshut, dann Salzburg, die fünfte Station, und dann anschließend Neuenstein. Das kennt wahrscheinlich keiner hier. Das ist so bei Heilbronn. Ja, jetzt wollen wir einige Lieder singen und ein paar Zeugnisse ablegen. Und oh, übrigens, wer sich dafür interessiert, also es ist ein bisschen spät, aber ihr habt wahrscheinlich diese Karte irgendwo hängen sehen. Wir haben noch welche, reichlich. Also wer sich dafür interessiert, kann sich an mich wenden oder von jemand vom Team. Wir haben genügend da und wir wollen sie nicht mit nach Hause nehmen.
Bleiben, Gott, mein Vater und Herr, lass euer Liederschau, Mensch. bin sehr dankbar, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Ich habe seit meiner Geburt viel über das Evangelium gehört. Als ich 4 Jahre alt war, habe ich gebetet und Jesus gebeten, meine Sünden zu vergeben. Als ich älter wurde, ist Gott und sein Wort nicht so wichtig in meinem Leben geworden. Ich hatte Sünde in meinem Leben, Gott und seine Wille waren nicht in meinen Gedanken und ich lebte für mich selbst. Aber während dieser Zeit sah alles äußerlich gut aus. Man kann sagen, dass ich ein Heuchler war. Als ich 16 Jahre alt war, war ich für eine Woche auf einer christlichen Freizeit. In dieser Woche hat der Herr meine Augen zu dem Zustand meines Lebens wieder geöffnet. Ich habe erkannt, dass ich Sünde in meinem Leben hatte und dass ich nicht aufrichtig vor Gott lebte. Ich habe an einem Abend während dieser Freizeit gebetet und meine Beziehung mit Jesus war wiederhergestellt. In den letzten 2 Jahren hat der Herr mich viel von Philipper Kapitel 1, Vers 20 gelehrt. In diesem Vers sagt Paulus, dass er will, dass Gott sich selbst verherrlichen wird, entweder durch sein Leben oder seinen Tod. Ich habe mich gefragt, Herr, ist mein Glauben an Jesus Christus so echt, dass ich mit Paulus sagen kann, Herr, verherrliche dich durch mich, entweder durch mein Leben oder durch meinen Tod. Ich hoffe, dass ich das sagen kann. Ich möchte Gott mit meinem Leben verherrlichen und ich bete, dass er mein Leben in seinem Dienst benutzen wird.
in mein Leben gearbeitet hat. Ich bin dankbar, dass Gott über alles herrscht. Er hat mich gute christliche Eltern gegeben und sie haben einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Als ich ungefähr 6 Jahre alt war, habe ich zu Gott gebetet und ich denke, dass ich Gott um Vergebung meiner Sünde gebeten habe. Aber ich kann mich nicht an diesen Tag sehr gut erinnern. Ich weiß jetzt, dass ich Christin bin, weil ich an Jesus Christus als mein Heiland glaube. Einer meiner Lieblingsverse sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit wurden, die vor Gott gilt. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und er hat mir seine Gerechtigkeit gegeben. Ich finde das wunderbar. Gott bringt Umstände in meinem Leben, um mich zu lehren. Es ist sehr gut für mich, aber manchmal lerne ich sehr langsam. Gott lehrt mich mit dem Ziel, dass ich seine Gestalt gewinne. In meinem Leben muss ich mit Sorge kämpfen. Ich mache Sorge besonders darum, was Leute von mir denken. Ich muss mich daran erinnern, dass ich auf der Erde bin, um Gott die Ehre zu bringen und ihn zu preisen. Gott hat mich das durch eine besondere Freundschaft mehr darüber gelehrt. Letztes Jahr hatte ich 2 Freundinnen und sie waren auch miteinander befreundet. Etwas ist passiert und plötzlich verstehen sie sich nicht sehr gut miteinander. Aber ich war noch eine Freundin mit beiden und ich wollte beide glücklich machen. Es war eine sehr schwere Zeit für mich, aber Gott hat mich durch diese Zeit gelehrt, dass ich nicht leben kann, um Leute zu gefallen. Ich muss leben, um Gott zu gefallen. In Epheser Kapitel 6, Vers 6, sagte Paul zu den Sklaven, wie sie dienen sollen. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass ich beide Freundschaften verloren habe, aber dadurch lehrt Gott mich mehr über Liebe. Ich soll meine Freundinnen lieben, auch wenn sie mich nicht mehr so viel lieben. Jesus ist ein sehr gutes Beispiel von Liebe. In den 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 und 10 steht, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihre Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch untereinander lieben. Ich will lieben, wie Jesus liebt und ich bin dankbar für diese Dinge, die Gott mich lehrt.
Aber deine Liebe ist größer. hat mich überwältigt, alles du und gar nichts ich, alles Herr du und gar nichts ich.
Ganz herzlichen Dank für euren Einsatz hier. Wir bedauern natürlich, dass ihr schon wieder gehen müsst. Wir hätten euch gerne noch ein bisschen da behalten. Aber ganz herzlichen Dank. In Hebräer 6, Vers 10 steht, denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wie es eben schon in den Worten von Phil Adams angeklungen ist. Gott lässt sich nicht schenken und wir danken euch für euren Einsatz, euren Dienst, eure Hilfe war eine große Bereicherung für uns. Vielen Dank nochmal. Ja, wir kommen dann zu einer kurzen Gebetszeit, die etwas kürzer ist als sonst, damit wir nicht zu lange hier sie festhalten. Ich lese dazu noch als Hinführung ein paar Verse aus dem Propheten Jesaja. Es ging ja in diesen Tagen um Prophetie. Und als Ergänzung dazu aus Jesaja 46, die Verse 9 bis 13. Dort spricht der Herr: Gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht und sie ist nicht fern. Und mein Heil zögert nicht. Und ich gebe Zion Heil für Israel, meine Herrlichkeit. Wir neigen uns zum Gebet.
Wir kommen nach Erlangen zu kommen. Das ist nicht ganz fair, denn Pastor Braun hat mich schon des Öfteren eingeladen. Aber das letzte Mal, als ich hier war, war, glaube ich, im Jahre 1995 in eurer alten Kirche, also in dem kleinen Saal. Und da war meine Familie mit da. Man hat mich gefragt, wie es meiner Familie geht. Tust du bitte mal den Stecker rein? Wunderbar. Ich habe ein Bild mit, das sie leider persönlich nicht mitkommen konnten. Unsere Tochter hat gerade vor 2 Wochen ihren Meister in Musik gemacht, abgeschlossen an der University von Massachusetts. Und die wird jetzt Dozentin an einer sehr konservativen theologischen Schule im Bundesstaat Iowa, an einer evangelischen Schule. Unser Sohn hat auch studiert und arbeitet in einer großen Bank. Alle 2 Jahre, wo sie noch jünger waren, kamen sie mit Fadi und Mutti nach Deutschland. Meine Frau hat in München Deutsch studiert. Und mit unseren Kindern haben wir von Geburt an Deutsch gesprochen. Und als Christa 7 Jahre alt war und Erik 5 Jahre alt waren, haben wir sie am gleichen Abend zum Herrn als Heiland führen können. Sie wollten wissen, wie man in den Himmel kommt. Und wir haben das in deutscher Sprache getan. Ich weiß nicht, ob das wirkungsvoller war in deutscher Sprache wie in englischer Sprache, aber sie, heute noch folgen sie dem Herrn nach und wir als Eltern sind natürlich sehr froh darüber. Mir wurde gesagt, ich soll über endzeitliche Themen reden. Ich rede gerne darüber. Ich habe auch andere Themen, über die ich spreche. Heute nach Tagen, so Gott will, bin ich in einer kleinen Gemeinde im Norden vom Staat Iowa, Marshalltown. Und ich werde dort den ganzen Monat Juni, außer diesen Sonntag, weil ich hier verpflichtet bin, über das Thema der Christ und sein Land, der Christ und seine Regierung, der Christ und seine Verantwortung sprechen. Biblische Leitstäbe, Leitgedanken, biblische Prinzipien, die sich auf den Christen und sein Land beziehen. Wir wollen fragen, was wird aus dieser Welt und ich glaube, es ist angebracht, einmal länger darüber zu sprechen, obwohl ich nur dreimal Gelegenheit habe, denn wir haben schon mehrere Male gesagt, dass die Bibel zur Zeit, als sie geschrieben wurde, ein Viertel aus Weissagungen oder prophetischen Aussagungen bestand. Die alttestamentlichen Bücher von Jesaja bis zum Ende des Alten Testamentes sind alle Weissagungen. Und dann das Buch der Offenbarung. Die Hälfte von diesen Weissagungen hat sich erfüllt. Und wir wissen, dass die Erfüllung wortwörtlich war. Herr Dr. Langstädtler hat mir über Nacht diese Folie vorbereitet, die ich schon immer mal haben wollte, auch auf englische Sprache. Ein Beispiel dafür, wie man die Bibel auslegt in Prophetie, die noch nicht erfüllt ist. Zum Beispiel im Propheten Saraja sind viele prophetische Aussagungen. Einige haben sich erfüllt, einige noch nicht. Ich habe schon erwähnt, vorgestern war es, in Saraja 9,9, die Weissagung hunderte Jahre vor Christus, dass Jesus Christus, also der Messias, auf einem Esel, auf einem Fohlen, in Jerusalem Einzug halten wird. Mehrere hundert Jahre danach, dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, genau so war es dann, als Jesus Einzug hielt. Und dann der Judas hat ihn für 30 Silberschecke verraten, einer der Jünger. Und das hat auch der Saraja vorausgesagt. Matthäus 27, da wurde erfüllt, was der Prophet Jeremia, Saraja wurde damals mit den größeren Propheten gruppiert, deshalb Jeremia, und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis des Geschätzten und so weiter und so fort. Nun ist es so, dass mehr als die Hälfte des Buches Saraja noch nicht erfüllt ist. Und da wir wissen, wie die anderen Weissagungen erfüllt wurden, nehmen wir an, dass sie genauso wörtlich zu nehmen sind, wie die, die sich erfüllt haben. Also das ist, man nennt das den hermeneutischen Schlüssel, der Schlüssel zur Auslegung biblischer Aussagen. Man sieht, wie sich diese anderen Prophetien erfüllt haben und man folgert daraus, dass die, die sich noch nicht erfüllt haben, genauso erfüllt würden. Ehe ich zum Thema für heute Morgen komme, die Wiederkunft des Herrn, möchte ich nur mal kurz zurückgreifen auf unsere Freundschaft erstmal mit Pastor Braun. Ist nicht so ohnehin, dass ich hier bin. Ein guter Freund mit seiner Frau schon seit über 20 Jahren. Wir haben uns damals, ich war irgendwo im Bundesstaat in Michigan, hat Dienst und da waren sie gerade dort und wir haben uns immer sehr gut verstanden. Und dann außerdem schätze ich ganz besonders, was ihr Gutes an mir getan hat im Jahre, in dem die Mauer fiel. Das war das Jahr, 1989. Ich war in dem Sommer vorher mit meiner Familie in Europa und am Ende unserer vielen Reisen, ich habe jeden Sommer seit 1970 Bücher, christliche Bücher, Bibel und so weiter, hinter dem Eisernen Vorhang verteilt in Tschechien. Manche gingen weiter nach Russland, in Ostdeutschland. Aber dann haben wir immer ein Auto gemietet und als Familie fuhren in die Alpen. Wir mögen Oberammergau sehr gerne und dort waren wir privat untergebracht. Und da wollten wir fast am Ende unserer Europareise eine Bergwanderung machen. Aber siehe da, es hatte an dem Morgen geregnet und ich bin im Gras hoch oben auf dem Laberberg oberhalb von Oberammergau ausgerutscht, habe mir alle drei Brocken im linken Fußgelenk gebrochen, krach, krach, krach ging es, hat aber keinen Schmerz wohl bemerkt. Und nun war guter Rat teuer, die Bergwacht kam nach einigen Stunden, hat mich auf eine Bahre geschnallt, aber die Gondel der Bergseilbahn, der Laberbahn war zu klein. Man hat also die Bahre nach unten in die Gondel gesteckt, die Füße zum Fenster raus, ja, und so ging es bergab. Ihr macht euch ein Bild davon. Die Frau eines Predigers war dabei, Dadi Pauls, die hat tüchtig fotografiert. Man hat mich in die den Krankenwagen geschoben zum Universitätskrankenhaus in Garmisch-Partenkirchen. Und die sind Experten dort in dem Reparieren zerbrochener, zerkrachter Knochen. Man hat ein paar Schrauben eingetan, mich wieder zusammengeschraubt. Und das war an einem Montag. Die haben gesagt, sie müssen unbedingt 10 Tage im Krankenhaus bleiben. Ich sage, nein, am Donnerstag fliegt die Maschine Richtung Amerika und meine Familie und ich sind dabei. Und dann kam, also das war ein großes Problem mit den Leuten da. Ich war genauso stur wie sie. Und dann kam der Hauptprofessor von der Universität und der hat gesagt, ja, wir können Sie nicht gefangen halten in unserem Krankenhaus. Sagte ich, gut, ich war gefangen in der DDR viele Jahre. Das wollte ich nicht auch in Garmisch-Partenkirchen erleben. Ich habe gesagt, ich verspreche, wenn Sie mich am Mittwoch entlassen, dass ich den Fuß die ganze Zeit, den linken Fuß hochlege. Nun war guter Rat teuer, wie zum Flughafen. Und da kamen wir auf den Gedanken, Bruder Jeff zu benachrichtigen. Und er kam zum Universitätskrankenhaus, Kreiskrankenhaus Garmisch gefahren, ist mit mir nach Nürnberg gefahren, ich hinten auf dem Sitz mit dem Fuß in der Höhe, weißt du das noch? Meine Familie war inzwischen hierher gekommen mit dem Mietwagen, haben das Gepäck eingeladen, gleich am selben Tag noch nach Frankfurt. Er hat mit uns im Hotel übernachtet, mich zum Flughafen gefahren und wieder heimgefahren und ich Richtung Amerika geflogen. Den Fuß in der Höhe, mit dem Rücken auf dem Sitz, mit dem Kopf unter dem Sitz vor mir. Ja. Also das vergesse ich nie, aber besonders deine Gutmütigkeit und Freundlichkeit, das zu tun, wirklich, das ist, macht nicht jeder diese lange Reise an einem Tag und alles. Und ich bin euch sehr dankbar dafür. Dann Erlangen, ihr jungen Leute wart im Universitätsgarten. Als ich das hörte, kamen verschiedene Erinnerungen, wo ich dort studiert habe. Denn zweimal in der Woche, jeden Dienstag und jeden Donnerstag, ein ganzes Jahr lang, wanderte ich durch den Garten mit einem meiner Professoren, der mit der Bahn aus München kam. Er wohnte dort, Professor Dr. Erich Bayreuther, ein Kirchengeschichtler. Der stammte auch aus der DDR. Er war Professor in Leipzig, aber die Kommunisten, weil er Studenten geholfen hat, haben ihn abgeschoben nach dem Westen. Er hielt Vorlesungen 2 Stunden lang am Dienstag, 2 Stunden lang am Donnerstag. Ich war dabei und dann dauerte es 2 Stunden, bis sein Zug wieder Richtung München fuhr. Und er nahm die Gelegenheit wahr, sich mit mir über die kirchliche Lage in den USA zu unterhalten. Und wir haben da alle möglichen theologischen Probleme erörtert. Ich weiß noch heute, das eine Thema, wo wir immer zurückkamen, war das, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Als Lutheraner, und ich glaube, das war einer der wenigen Professoren in Erlangen, der wirklich gläubig war, aber als Lutheraner bestand er darauf, dass der Mensch jeden Tag seinen Glauben an Jesus Christus erneuern musste. Also das Heil ist nicht eine einmalige Gelegenheit, die Wiedergeburt ist nicht einmalig, in seinem Verständnis wenigstens, sondern was sich Tag um Tag vollziehen soll. Ich habe immer darauf gewiesen, die natürliche Geburt ist ein einmaliges Ereignis. Wenn ich einmal in die Familie hineingeboren bin, dann brauche ich nicht nochmal geboren zu werden, jeden Tag zu bestätigen, dass ich dieser Familie angehöre. Ich habe gesagt, wir haben also eine große Differenz in dieser Beziehung. Aber ich glaube, er hat ganz fest irgendwann in seinem Leben an Jesus Christus als Heiland geglaubt. Und obwohl er meinte, jeden Tag müsse dieser Glauben erneuert werden, war er gläubig. Damals habe ich auch endzeitliche Themen studiert. Man nennt das Eschatologie, die Lehre von der Endzeit. Und zwar war mein Professor Walter Kühnert, ein berühmter Professor, der ist vielleicht inzwischen verstorben, ich weiß es nicht, hat alle möglichen Lehrbücher geschrieben und wahrscheinlich auch ein gläubiger Mensch. Diese Professoren kamen rein, die haben ihr Buch aufgemacht, haben uns was vorgelesen. Ihr wisst ja besser wie ich, wie die Vorlesungen in Deutschland vor sich gehen. Nach 5 Minuten zugeklappt, fort. Das ist okay, das ist die deutsche Lehrweise. Nur war alles ganz genau ausgerechnet, also wie viele Stunden dieser Stoff man an diesem Stoff verwendete. Und ich muss sagen, in Professor Kühnerts Vorlesungen, also ein ganzes Jahr lang, 4 Stunden in der Woche, Dogmatik, die Lehre von den Hauptdogmen der Heiligen Schrift. Über die Endzeit und die Bibel ist ja ein Viertel behandelt, zu einem Viertel endzeitliche Themen. Über die Endzeit hatten wir genau 20 Minuten, genau in der letzten Unterrichtsstunde. So wichtig war das für diese Theologen. Ja, wir haben viel mehr Zeit verwendet hier wie damals in Dogmatik. Es hat nicht bei weitem euch so viel gekostet wie damals in Erlangen. Aber es war ein sehr interessantes Studium für mich. Wir haben auf Seite 6 von unserem Büchlein eine schematische Darstellung der Endzeit. Und wir haben zuallererst über die Entrückung gesprochen. Das nächste Ereignis in Gottes Heilsbahn für die Zukunft, wenn Jesus Christus wiederkommt und wir ihn, die wir an ihn geglaubt haben, in den Wolken treffen, dann gehen wir zum Richterstuhl Christi, wörtlich zum Bema, zu dem Stuhl, wo wir als Gemeinde Christi belohnt werden, von dort zur Hochzeit des Lammes, und dann kommen wir mit dem Heiland 7 Jahre später zurück auf die Erde. In der Zwischenzeit ereignen sich alle möglichen Sachen auf der Welt, und wir haben laut Seite 21, wo ich eine andere schematische Darstellung von der Trübsalzeit habe, 5 geopolitische Ereignisse erwähnt, oder wenigstens, wir sind halb damit fertig, zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft der Gemeinde mit Jesus Christus, der Offenbarung oder dem zweiten Kommen. Gestern Abend sagten wir, und ich habe diese Zeichnung auf Seite 22, dass kurz nach der Entrückung ganz Israel, wo immer sie auch sind, 14 Millionen Juden sind heute noch auf der Welt zerstreut, die kommen laut Hesekiel 37 und vielen anderen Schriftstellen zurück nach Israel. Kein einziger wird da bleiben. Warum? Weil sie alle verfolgt werden. Nach der Entrückung wird sich die ganze Welt, schlimmer noch wie heute, gegen die Juden richten. Sodass in der Vorbereitung der Trübsalzeit, und die Trübsalzeit ist genau 7 Jahre lang, in der Vorbereitungszeit alle Juden um die Welt herum zurück nach Israel fliehen. Und dort werden sie dann von einem mächtigen Regenten beschützt, von einem Fürsten, der das alte römische Reich wieder konstituieren wird, und zwar dem Antichristen, dessen Nummer, und man weiß noch nicht, erst nach der Entrückung, was die Zahl 666 bedeutet. Man hat gemeint, es sei vielleicht Hitler sei vielleicht der Antichrist, wie ich gestern Abend sagte, oder andere haben gemeint Henry Kissinger oder König Juan Carlos of Spanien. Und in den letzten Jahren hat man vermutet, dass Saddam Hussein der Antichrist sei. Aber die Bibel sagt ganz klipp und klar, dass niemand weiß, wer diese Person ist, bis nach der Entrückung. Und zu dieser Zeit wird Satan seine Macht und seine Weisheit 2 Menschen schenken, einen falschen Regenten, der Antichrist, der Gegenchrist und oder stellvertretende Christ und einen falschen Propheten. Wir haben gestern Abend erfahren, wer dieser falsche Prophet sei. Man hat das Buch, ein evangelischer Pastor hat das Buch geschrieben, das ist eine Einstellung von diesem Pastor, aber es ist interessant, was er da über den Glauben des Präsidenten Bush schreibt. Verschwendet euer Geld nicht daran. Es ist ein verzerrtes Bild von dem Präsidenten der USA. Jedenfalls, der falsche Prophet führt die Völker der Welt zum Antichristen, die ihm dann als Christus, als Messias anbeten. Und am Anfang der Trübsalzeit macht der Antichrist einen Bund mit dem Volke Israel, Daniel 9, Vers 27. Und dieser Bund soll 7 Jahre lang dauern, aber nach 3,5 Jahren schon wird dieser Bund gebrochen. Sodass der Anfangstermin der Trübsalzeit ein Ereignis von weltweiter Bedeutung ist. Ich glaube, alle Leute wissen dann, ja, es ist ein Bund zwischen dem römischen Diktatoren und dem Volke Israel gemacht worden, um sie zu beschützen oder bewahren. Und wenn man zu dieser Zeit lebt, wir als Christen sind in der Gegenwart des Herrn im Himmel, aber die Leute, ganz gleich, ob sie gläubig sind, ob sie sich nach der Entrückung bekehren oder nicht, die können dann genau ausrechnen, nach genau 7 Jahren, 1260 Tagen und 1260 Tagen kommt Jesus wieder. Wir wissen nicht, wann die Entrückung ist, wenn Jesus Christus für uns kommt. Aber in der Trübsalzeit können die Menschen genau ausrechnen, wenn die Wiederkunft des Herrn ist. Während der ersten 3,5 Jahre vereinigt der Antichrist, der Fürst, der von Rom über die Welt regieren möchte, erst einmal Völker, die dem alten römischen Reich angehörten. Es können nordafrikanische Länder sein, können auch Länder im Nahen Osten sein oder in Zentraleuropa. Und wir haben auf Seite 24 diese zwei Prophetien schematisch dargestellt. Der König Nebukadnezar hat einen Traum in Daniel 2 und dann der Prophet Daniel hat eine Vision in Daniel 7. Und beide bedeuten das Gleiche, dass Daniel, zur Zeit des Daniels, die Weltmacht, die regierte, war das Babylonische Reich. Danach würde das Medo-Persische Reich kommen. Und noch zu Lebzeiten des Propheten Daniels. Und danach das Griechische Reich. Und zuletzt das Römische Reich. Das wird dann wieder bestehen, wenn Jesus Christus kommt. Denn laut Daniel 2 werden diese Zehen und das ganze Ebenbild zerstört, wenn ein großer Stein von den Bergen herabkommt. Und das Ebenbild wird zu Staub und dieser Stein füllt die ganze Welt. Und das ist das tausendjährige Reich unseres Heilandes. So, wenn Jesus Christus wiederkommt, nicht in der Entrückung, sondern bei seiner Offenbarung, dann wird Rom wieder neu belebt sein. Das ist sehr interessant. Ich habe auch etwas Germanistik in Erlangen studiert. Mein Professor sagte mir damals, wo der eiserne Vorhang war, das war fast genau die Ostgrenze des Römischen Reiches. Sonst meint man immer, es sei der Rhein und die Donau gewesen, aber neueste Funde haben ergeben, dass die Römer tatsächlich fast bis an die Elbe waren und an der Oder-Neiße-Grenze. Und bis zur Mitte der Trübsalzeit wird es zwei Machtblöcke auf Erden geben. Die westliche Welt mit dem Sitz in Rom und dann die Könige des Nordens. Mehr darüber in einem Augenblick. Wir sehen schon jetzt, dass sich etwas in Europa anbahnt und einige schlagen vor, dass vielleicht doch die EU oder EG die Anfänge dieser Vereinigung des alten Römischen Reiches bildet. Ich habe gestern Abend schon gesagt, dass zur Zeit vor 1,5 Jahr, als die neue Währung eingeführt wurde, in jedem Zeitungsbericht konnte man lesen, dass das Endziel dieser einheitlichen Währung eine einheitliche politische Macht sei, dass man Europa mehr und mehr als eine Macht zusammenschließen wollte, was bestimmt auch passieren wird. Und wir haben es erst in den letzten Wochen gesehen, wie Putin und Chirac und Schröder und andere darauf hinziehen, dass man Europa eine ökonomische und politische und militärische Macht macht. Dann erwähnten wir etwas, was gerade in Berlin heute abgeschlossen wird, und zwar der Zusammenschluss aller Kirchen auf der Welt Natürlich sind die wahren Christen in der Gegenwart des Herrn. Aber es wird religiöse Leute geben. Und es ist interessant zu sehen, wie seit 1948, da gibt es schon den Weltkirchenrat, wo sich alle Hauptkirchen zusammengeschlossen haben. Und der Zusammenschluss wird perfekt sein, nachdem die Entrückung stattfindet. Nicht nur die römisch-katholische Kirche, sondern der Protestantismus, der nicht wahrlich gläubig ist, und alle heidnischen Religionen, der Dalai Lama und seine Gruppe werden dabei sein, die jetzt auch in Berlin mit dabei waren, die Buddhisten, die Mohammedaner, sodass in den ersten 3,5 Jahren der Trübsalzeit, die laut Offenbarung Kapitel 17, es eine religiöse Vereinigung gibt. Und danach, in der Mitte der Trübsalzeit, wird der Antichrist diese kirchliche, diese religiöse Organisation zerstören. Und von diesem Zeitpunkt an lässt er sich als Gott anbeten. Und er zieht dann von Rom nach Jerusalem, hat seinen Sitz im Tempel, und der falsche Prophet bringt die Leute zu ihm und die müssen ihn anbeten, wenn nicht, dann werden sie enthauptet. So steht es geschrieben. In der Mitte der Trübsalzeit findet eine große Schlacht statt, und ich kann nur darauf hinweisen, dass in Hesekiel Kapitel 38 und 39 von der Schlacht von Harmageddon die Rede ist. Es werden zwei Orte erwähnt, also Völker, die Nachkommen von Noah sind, Mesek und Tubal. Und die Nachkommen davon zogen in, was wir jetzt als Osten und Westen des Russischen Reiches haben. Tobolsk, die östliche Hauptstadt, ist eine Modernisierung des Namens Tubal. Moskau ist eine Modernisierung des alten Namens Mesek. Und dann wird Rosh erwähnt, und ich wünsche, hätte ich noch 2 Stunden spezifisch für dieses Thema. Aber Rosh ist ein alter Name für die Leute, die sich jetzt Russen nennen oder die wir Russen nennen. Als ich Hebräisch studierte in Erlangen und dann anderswo, benutzte ich das hebräische, englische oder hebräische, deutsche Lexikon von einem deutschen Gelehrten, der hat es im Jahr 1810 geschrieben. Beziehungsweise da wurde es gedruckt. Und wenn man Rosh nachschlägt, in Hesekiel 38, 2, das ist von meiner englischen Ausgabe natürlich, eine nördliche Nation, ein nördliches Volk, in Zusammenhang mit Tuba und Meshek erwähnt, zweifellos die Russen. Wenn ein Lexikographer sagt, zweifellos, dann ist es sichergestellt. Wann im Jahr 1810 Israel je die eine Ahnung hatte, dass sie wieder in das Land ihrer Väter zurückkehren würden und dass in 1948 ihr Staat neu gegründet würde. Also in der Mitte der Trübsalzeit kommt Russland gegen Israel. Davon lesen wir eben in diesen 2 Kapiteln, Hesekiel 38 und 39, und Gott lässt die alten Kommunisten oder die neuen antisemitischen Leute in Russland ihren Willen, sie ziehen in Israel ein, aber indem sie das tun, werden sie total zerstört. Und ich habe auf Seite 31 habe ich die Schriftstelle angegeben und dann auf Seite 32 das Resultat dieses Angriffes. Gott gebraucht 8 Strafgerichte über die Invasion oder die in Russland, von Russland einbrechen. Sie haben auch Verbündete mit, und da werden dann so viele Leichname in Israel liegen, dass der Herr spricht zu dem Gevögel allerlei Gefieders, zu allen Tieren des Feldes, versammelt euch und kommet, sammelt euch von allen Seiten her zu meinem her zu meinem Schlachtopfer, das ich für euch schlachte. Man kann sich nicht vorstellen, Millionen von Leichen über Israel. Und was muss Israel dann tun, um sich zu verteidigen? Überhaupt nichts. Der Herr hilft ihnen. Er schritt ein in der letzten Minute und hilft seinem Volk. Das Volk, das bis dahin noch im Unglauben ist. Und dann kann der Antichrist, da sein Hauptgegner beseitigt ist, Weltregierender sein oder von Weltbedeutung sein. Aber es gibt trotzdem in den letzten 3,5 Jahren verschiedene Truppen, die ihm diese Stellung der Macht, er regiert noch von Rom zu dieser Zeit, abtrünnig machen möchten. Und da findet statt die Schlacht von Armageddon. Ich habe die Karte auf Seite 27, um zu zeigen, wo das Tal liegt. Offenbarung 16, 16. Ihr, die ihr vielleicht in Israel wart, habt das Tal, bei jedem Besuch sieht man das, das furchtbarste Tal im ganzen Land, etwa 16 Kilometer von Nord bis Süd und etwa 60 Kilometer von Nordwest bis Südost. Die Schlacht wird dermaßen blutig sein, dass dann das Blut, und das nehme ich buchstäblich, wortwörtlich, das Blut wird bis zum Gebisse der Pferde gehen, also sagen wir mal 1,5 Meter tief, für wie viele Kilometer? 200 Meilen, also 320 Kilometer. Und trotzdem ist Israel vom Toten Meer bis zum Mittelmeer das breiteste dieses kleinen Landes ist 90 Kilometer, 65 Meilen. Also wie finden wir da einen Strom von Blut, so 1,5 Meter tief oder 2 Meter tief für 320 Kilometer. Ich habe das in unserem Büchlein gesagt, das Blut fließt dann durch das Tal von Armageddon in das Mittelmeer und dann den Jordanfluss hinunter bis zum Südende des Toten Meeres. Eine Schlacht, wie sie es noch nie gegeben hat. Wir nennen zwar vieles in den Schlagzeilen unserer Zeitschriften und Zeitungen. Armageddon in Amerika, Armageddon, Armageddon. Aber die Welt hat noch nie so eine Schlacht gesehen. Und dieses kleine Land wird zur Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, von Millionen von Menschen heimgesucht. Und zwar zur Zeit der Wiederkunft des Herrn findet eine Schlacht von Armageddon hier statt, aber zur gleichen Zeit wird auch Jerusalem von den Feinden umzingelt. Das sind vier Armeen, die gegen Israel kommen, weil Israel das Protektorat vom Antichristen ist. Erstens einmal Ägypten vom Süden kommt gegen Israel, laut Daniel Kapitel 11. Und dann ein Sechstel der Russen kommen nicht zu der Schlacht von Armageddon, Hesekiel Kapitel 39, also das sind noch einige Russen, die sich mit Ägypten verbünden und wahrscheinlich gegen den Antichristen marschieren wollen. Der hat seinen Sitz noch in Rom und er zieht gegen Osten und metzelt alle diese Leute hin, diese Armeen werden alle von ihm zerstört. Und dann kommt ein Ansturm von, laut Offenbarung 9, Vers 16, von 200 Millionen Asiaten. Es können die Rot-Chinesen sein, es können die Inder sein, es können Verbündete von verschiedenen Nationen sein. In Daniel 11, die Gerüchte von Osten und vom Norden her werden ihn erschrecken und er wird ausziehen in großem Grimme, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und das ist sehr wichtig. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Mera und dem Berg der heiligen Zierde. Das ist der Zionsberg, nicht in Alaska oder in den Alpen. Der Zionsberg liegt in Israel, der Berg Jerusalems. Und er wird zu seinem Ende kommen. Und wie und wann das geschieht, erfahren wir aus dem Neuen Testament. So haben wir auf Seite 29 ein Bild, das ich zeichnen ließ, die letzten 3,5 Jahre. Und diese Schlachten sind nicht in einem Tag oder einer Woche vorbei. Die letzten 3,5 Jahre, wo Antichrist von Rom über die ganze Welt regiert, werden gekennzeichnet von einer Armee nach der anderen, die sich gegen ihn richtet. Und wenn er hört, dass 200 Millionen vom Osten herkommen, dann zieht er von Rom nach Jerusalem. Und von dort an lässt er sich im Tempel in Jerusalem, den die Juden am Anfang der Trübsalzeit wieder aufbauen werden, lässt er sich als Gott anbeten. Unser Thema für heute Morgen, und wir fangen etwas spät damit an, aber wir werden uns kurz fassen, ist der letzte Angriff. Eine fünfte Armee kommt, Ägypten, die Russen, die römische Armee, die Asiaten, und mit Hunderten von Millionen von Soldaten über dem kleinen Land zerstreut, genau wie in der Mitte der Trübsalzeit, als Gog und Magog von Russland nach Israel kamen. Scheint alles verloren zu sein für dieses winzige Land. Aber die Hilfe kommt noch zur rechten Zeit. Und wir werden dabei sein, denn Offenbarung 19, Vers 14 erwähnt die Heiligen, die Gläubigen im Himmel. Vers 11, Jesus Christus, der Reiter auf dem weißen Pferd. Vers 14, und die Gläubigen, die Heiligen im Himmel, kommen mit Jesus auf die Erde. Und wir gründen dann mit ihm sein tausendjähriges Reich. Nun, Joachim, du wirst mir helfen, diese Seiten zu verteilen. Wenn ihr kein Heft habt, dann nehmt dieses Blatt bitte als Zusammenstellung des letzten Themas. 8 verschiedene Ereignisse, die sich ganz eng um die Wiederkunft des Heilandes gruppieren. Wenn Jesus Christus wiederkommt, so ist das die Erfüllung von über 1000 Prophetien. Die Entrückung wird ganz selten erwähnt, und zwar zum ersten Mal in Johannes Evangelium Kapitel 14, den ersten 3 Versen, während die Wiederkunft des Herrn am Ende der Trübsalzeit über 1000 Mal im Alten und Neuen Testament erwähnt wird. Der Judas, der Halbbruder unseres Heilandes, schreibt in dem Judasbrief, dass Henoch, der 7. von Adam, geweissagt hat, siehe, der Herr ist kommen inmitten seiner heiligen Tausenden. Wann ist diese Weissagung gemacht worden? Es kommt darauf an, wann die Sintflut war. Wann meint ihr, die Sintflut sei gewesen? Ich möchte den Geologen und Archäologen so viel Zeit geben wie möglich und doch biblisch sein. Ich würde sagen, die Sintflut war etwa, wir können uns darüber streiten oder diskutieren, etwa 5000 vor Christi. Die ägyptischen Dynastien fingen etwa 3500 vor Christi an, und das war nach der Sintflut. Und Henoch, der gläubige Mann, lebte vor der Sintflut. Also das war jetzt vor wie vielen Jahren? 7000 Jahren, wenn die Sintflut 5000 vor Christi war, wir sind jetzt 2000 Jahre nachgesetzt. Vor 7000 Jahren, jemand hat geweissagt, dass wir mit dem Herrn zurück auf die Erde kommen. Und ich schlage vor, wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach in diese Schachtel das betreffende Thema schreiben oder die betreffende Sache. Ich habe die in der Gliederung angegeben. Jesus Christus, ihr habt das erste dort stehen, die Rückkehr zur Erde. Aber wenn er kommt, kommt er nicht irgendwo hin. Die Mormonen, eine Gruppe der Mormonen bei uns in Amerika, die heißt The Reorganized Church of Latter-day Saints, die glauben, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, kommt er nach Independence im Bundesstaat Missouri. Ich habe mich mal mit einer Dame, einer Stewardess bei der Lufthansa darüber unterhalten. Ich habe gesagt, glaubt ihr, lieben Leute, das immer noch? Die sagt, ja. Ich habe gesagt, seit wann habt ihr einen Ölberg in eurer Nähe? Sie sagt, warum? Weil Jesus Christus, Zachariah 14, 4, in dem Tag auf dem Ölberg stehen wird. Ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Kriege versammeln. Das ist die Schlacht von Armageddon. Oben im Norden von Israel findet eine Schlacht statt, um Jerusalem herum. Die Stadt wird eingenommen. Und dann sagt Yahweh, Jehova, Yahweh auf Hebräisch, bis hierher und nicht weiter. Warum lässt Gott das alles zu? Hätte er nicht schon vor Gog und Magog einscheiden können? Oder wenigstens vor Armageddon? Ich habe keine Ahnung, warum Gott das zulässt. Aber es ist ganz klar geoffenbart, dass zu dieser Zeit Gott sagt, ich habe genug jetzt. Und er wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, wie an dem Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag bei Independence, Missouri stehen. Auf dem Ölberge stehen. Ich habe vorhin angedeutet, dass sich die Prophetie, die schon erfüllt ist, buchstäblich erfüllt hat. Und wenn das nicht der Ölberg ist, der östlich von Jerusalem liegt, dann haben Worte überhaupt keine Bedeutung mehr. Das ist der Heilige Geist, der das dem Propheten Zachariah geoffenbart, sodass ich also schon jetzt ganz genau sagen kann, gestern Abend, Micha 5, Vers 2, Jesus Christus wird in Bethlehem geboren. Okay? Zachariah 14, 4, Jesus Christus, wenn er wiederkommt, wird nach Jerusalem zum Ölberge kommen. Und dann sehen wir in Nachfolge, auf schnelle Nachfolge, Jesus Christus kommt auf einem weißen Pferd, sein Titel treu und wahrhaftig, seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und hier, Vers 14, schließt uns mit ein. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Die Gerechtigkeit der Gläubigen durch Jesus Christus. Also was passiert zur Wiederkunft des Herrn? Ich habe noch 10 Minuten Zeit, 5 Minuten. Jesus Christus kommt zurück. Er kommt, um Jerusalem zu befreien. Das ist eigenartig. Jerusalem heißt, der Name Jerusalem, Jerusalem, die Stadt des Friedens. Und doch hat diese Stadt 30 Zerstörungen gesehen. Davon 22 Mal ist die Stadt total zerstört worden. Die schlimmste Zerstörung war wohl im Jahre 70 nach Christi, als die Römer die Stadt zerstörten. Wer von euch war schon in Israel? Ali, du warst mal mit. Ihr? Habt ihr in Alt-Jerusalem, im jüdischen Teil von Jerusalem, unter den neuen Häusern das ausgebrannte Haus gesehen? Die haben ein Haus stehen lassen, genauso wie es lag, als die Römer es zerstörten. Die Pfeilspitzen von den Römern noch, die Gefäße, die zerbrochen waren. Man konnte den Ruß, das Schwarze sehen von dem Brand. Also man hat alle möglichen archäologischen Beweise, dass diese Eroberung stattgefunden hat. Die Befreiung Jerusalems, Jesus Christus kommt zurück und die Stadt ist noch einmal eingenommen. Und ein Teil der Stadt wird in die Gefangenschaft weggeschleppt, aber dann sagt Jesus Christus, jetzt geht's nimmer weiter. Die Vernichtung der zwei Tiere. Jesus Christus kommt auf den Ölberg zurück. In Daniel 11 lesen wir, dass der Antichrist zu seinem Ende kommen wird und niemand wird ihm helfen. Und dann 700 Jahre später erfahren wir durch den Apostel Johannes, wie das geschieht. Vers 20, und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die Leute verführte und die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeten, wurden die zwei in einen Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Okay, Jesus Christus kommt vom Himmel wieder. Auf Seite 40 habt ihr ein kleines Bild von der Beseitigung dieser zwei Tiere, dem Antichristen, falschen Propheten. Jesus Christus ist jetzt auf dem Ölberg. Wo sind wir? Gleich dahinter. Was wird gemacht mit den Leuten, die in Jerusalem streiten? Wenn wir Zeit hätten, können wir Offenbarung 19, die ersten paar Verse behandeln. Denn alle, ehe Jesus Christus auf den Ölberg kommt, werden alle zerstört. Zweimal steht geschrieben, ein Schwert des Gerichtes kommt aus seinem Mund und zerstört alle. Millionen von Menschen, von Soldaten sterben bei der Wiederkunft des Herrn, weil sie sich gegen Israel gewandt haben. Nur zwei nicht. Muss sehr einsam für die sein, im neu erbauten Tempel, etwa nördlich vom Felsenturm, der Antichrist und der falsche Prophet. Und sie wurden ergriffen und wurden lebendig in den Feuersee geworfen. Der ewige Ort der Qual und Pein für die, die Jesus Christus nicht als Herrn und Heiland annehmen. Wahrscheinlich wird sich dann das goldene Tor auftun, das schon jahrhundertelang geschlossen ist und niemand weiß warum. Ali, hier ist eines deiner Bilder, die du für mich gähnt hast. Der Felsenturm, der Tempelberg, hier wird wahrscheinlich in einer geraden Linie zum goldenen Tor der neue Tempel erbaut. Antichristen, der falsche Prophet, sind hier und Jesus Christus nimmt die beiden und mit lebendigem Leibe fahren die in den ewigen Ort der Qual und der Pein, wo die anderen ungläubigen Menschen aller Zeiten erst am Ende des tausendjährigen Reiches hinkommen, am Gerichte vom großen weißen Thron. Was passiert zur Zeit der Wiederkunft des Herrn? Er kommt zurück, er befreit Jerusalem, er vernichtet die zwei Tiere. Aber wie steht es denn mit Satan, der diese zwei Menschen motiviert hat? Gleich im folgenden Abschnitt, wenn man die Zerteilung der Schrift in Kapitel ignoriert, gleich nachfolgend liest man, wie ein Engel den Satan fängt und ihn in den Abgrund sperrt und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre, das tausendjährige Reich. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Warum? Weil Gott irgendeinen Zweck im Schilde führt. Er möchte etwas damit bezwecken. Aber der Satan wird verbannt. Wann? Zur Wiederkunft des Herrn. Wie viele Minuten danach? Steht nicht geschrieben, aber kurze Zeit danach. Erst, wir sind noch in der Luft mit dem Herrn und beobachten, wie er alle seine Feinde zerstört. Kommt er auf den Ölberg, geht durchs Kidrontal, durch das goldene Tor, nimmt die zwei Personen und sendet sie in den Feuerpfuhl, den Feuersee, und dann wird Satan verbannt im Abgrund. Und dann wird es eine Auferstehung geben. Seite 41 in unserem Heft. Es werden zwei verschiedene Gruppen von den Toten auferstehen. Und zwar die während der Trübsalzeit ums Leben gekommen sind, weil sie ein Zeugnis für ihren Herrn und Heiland waren und dann vom Antichristen enthauptet wurden. Offenbarung 20, ich sah Throne und die saßen darauf und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und sie wurden um Gottes Willen, des Wortes Gottes Willen enthauptet, welche das Tier nicht angebetet hatten, den Antichristen. Und sie lebten und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Also die Toten, die in Christus gestorben sind, seit der Himmelfahrt des Heilandes, kommen mit ihm zurück, das heißt ihr Geist und ihre Seele, und die Auferstehung für die findet bei der Entrückung statt. Aber dann in der Trübsalzeit sterben viele und die werden dann auferstehen, aber auch die gläubig waren im Alten Testament. Der Abraham, wo ist er? In der Gegenwart Gottes. Aber er hat noch nicht seinen Auferstehungsleib. Und die Auferstehung hat nichts mit dem Geist in der Seele zu tun, sondern mit dem Leib. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, und das ist nach einer Zeit der Drangsal, nach der Trübsalzeit. Viele von ihnen werden erwachen, diese zum ewigen Leben. Wann wird Daniel von den Toten auferstehen? Nach der Trübsalzeit. Wo ist er? Beim Herrn. Er hat noch nicht seinen ewigen Leib, aber die Auferstehung findet dann statt, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und dann das Versammeln der Gläubigen und Ungläubigen. Jesus Christus ist mit den himmlischen Herrschern, mit den Engeln wahrscheinlich, mit den Gläubigen, mit uns in Jerusalem. Die Feinde sind zerstört. Die Toten des Alten Testamentes, die an Jesus Christus glauben, sind auferstanden. Und jetzt versammelt er die, die auf der Welt noch am Leben sind. Über ein Hälfte der Weltbevölkerung in der Trübsalzeit wird durch die Zorngerichte Gottes sterben. In der Mitte der Trübsalzeit, da kann man schon lesen, Offenbarung 6 bis 9, dass die Hälfte der Weltbevölkerung, mindestens die Hälfte, ums Leben kommen wird. Schon zur Mitte der Trübsalzeit. Aber es wird auch viele geben, die diese Zeit der Trübsal überstehen. Und Jesus Christus sagt, wenn Jesus Christus wiederkommt, im Matthäus 24, dann wird er seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und er wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Alle die, die noch gläubig sind und die sich irgendwo auf der Welt versteckt haben, die der Antichrist nicht hinrichten konnte, werden dann zu ihm kommen. Wo ist er? In Jerusalem. Das Versammeln von Gläubigen und Ungläubigen. Wir wissen, dass Jesus Christus dann von dem Thron David aus, der dann in Jerusalem stehen wird, über die Menschen richten wird. Die Juden haben sich in der Zwischenzeit in die Berge begeben und wir können das nur andeuten. Jesus Christus sagt, wenn Antichrist in den Tempel einzieht, dann entflieht in die Berge. Und wenn man auf dem Ölberg steht, hier ist unser Hotel, wo wir jedes Mal 4 Nächte übernachten, aber von dort aus sieht man nur eine große Gebirgskette, die ist östlich, hier ist das Tote Meer, östlich vom Toten Meer, die Berge von Ammon, Moab und Edom. Und Jesus Christus hat eine Zufluchtsstätte für sein Volk und auch andere, die mit hin wollen, vorbereitet. Antichrist regiert von Jerusalem über die Welt, aber 22 Kilometer entfernt ist eine Linie, eine Mauer, eine geistliche Mauer, die er nicht überbrücken kann, wo sich die Juden dann in den Bergen verstecken. In Offenbarung Kapitel 12 lesen wir davon, Jesaja 63, die ersten Verse, Edom, Moab und so weiter. Hier ist das Tal vom Toten Meer zum Roten Meer. Die Stadt Petra liegt hier im Gebirge, eine wunderbare Zufluchtsstätte für die Leute, die sich an die Worte des Heilandes halten. In dieser einen Stadt alleine könnten über, ich würde sagen, 1 Million Leute wohnen. 1 Million Leute. Und das Gebiet liegt direkt östlich von Israel. Also Jesus Christus hat es möglich gemacht, dass Menschen in der Trübsalzeit nicht unter das Schwert des Antichristen fallen, wenn sie sich an ihm wenden. Und sie fliehen in diese Gegend und sind dort 3,5 Jahre von Gott geborgen, werden von Gott beschützt. Genau wie damals der Prophet Elia an dem Bach Cherith von den Raben ernährt wurde und Wasser hatte, so wird sich Gott seinem Volk persönlich annehmen. Jesus Christus bringt die Gläubigen und die Ungläubigen zu sich, die unter den Heiden, wird er sie um Jerusalem herum versammeln. Sagen wir mal die Österreicher und die Brasilianer und die Kanadier und die Texaner und alle anderen, die noch am Leben sind, wo werden sie sein? Kurz nach der Wiederkunft des Herrn ist er in Jerusalem, regiert auf dem Thron der Herrlichkeit, das ist der Thron Davids, und dort wird er die Gläubigen von den Ungläubigen trennen. Es gibt Leute, die am Ende der Trübsalzeit doch gläubig sind und bis dahin es ausgehalten haben. Und die werden zu seiner Rechten gebracht und ohne zu sterben, werden sie mit ihm in das Königreich gehen. Während die, die ungläubig sind, am Ende der Trübsalzeit, in das ewige Feuer gehen, das bereitet es nie für Menschen. Denn das Heil Jesus Christus ist für alle da und jeder, der zu ihm im Glauben kommt, wird gerettet. Bereitet für den Teufel und seine Engel. Das Gleiche geschieht mit Israel. Jesus Christus richtet die Heiden, also die Nichtjuden, in einem Tal in der Nähe von Jerusalem. Manche meinen, es sei das Kidron-Tal zwischen Jerusalem und dem Ölberg. Wir wissen nicht, vielleicht ist es ein neues Tal. Aber dann lesen wir auch, Hesekiel Kapitel 20, dass er die Juden nimmt und sie von dem Gebirge, wo sie sich versteckt haben, in das lange Tal bringt, das zwischen dem Toten und Roten Meer liegt. In dieses Tal, mindestens 16 Kilometer breit und 120 Meilen, 195 Kilometer lang. Und dort wird Israel gerichtet. Zwei Täler, ein Tal in der Nähe von Jerusalem. Die Heiden, die am Leben sind, werden gerichtet. Alle Menschen, kurz nach der Wiederkunft des Heilandes, werden in Israel sein. Alle Menschen. Und er muss erst die Schafe und die Ziegen voneinander scheiden. Und genauso wird es mit den Israeliten sein, den Juden. Und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen, das ist die Araba, das Tal zwischen dem Toten und Roten Meer. Und ich werde euch, Israel, unter dem Stabe hindurchziehen lassen. Und ich werde die Empörer, die von mir abgefallenen, von euch ausscheiden. Was passiert also? Es gibt dann nur noch Gläubige, entweder mit ihren verklärten Leibern oder Gläubige, die durch das Gericht hindurch sind. Und weil sie gläubig sind, gerettet wurden. Zwei Plätze, wo das Gericht stattfinden wird. Für die Heiden in der Nähe von Jerusalem, das Gericht über die Juden, das Gericht über die Heiden. Und jetzt, wenn ihr das Heft habt, könnt ihr mal Seite 65 nachsehen. Ich habe einiges ausgelassen, denn wir hatten sowieso keine Zeit dazu. Jetzt, wo ihr schon so schön ausgefüllt habt, habt ihr das komplette Format. Das Gericht über die Juden und dann zu allerletzt, und wir sind fertig, die Belohnung im Königreich. Dann wird es geschehen, dass Jesus Christus ein großes Festmahl haben wird. Er hat seinen Jüngern versprochen, ehe er starb, ich werde nie wieder dieses Brot mit euch essen und diesen Kelch mit euch trinken, bis wir im Königreich sitzen. Bis wir im Königreich sind. Und ich will euch das Reich bescheiden, wie wir es mein Vater beschieden hat, sodass ihr essen und trinken sollt an meinem Tische in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Aber dieses Mal ist für alle, aber besonders für uns und für den Heiland. Denn wir hatten ja gerade die Hochzeit des Lammes im Himmel. Und jetzt folgt das Hochzeitsmahl. Die Hochzeiten in Amerika sind etwas anders wie die in Deutschland. Mein Hauptgrund, dass ich in Deutschland bin, ist, weil meine Tochter und ich, die ist inzwischen wieder zu Hause, eine Hochzeit besuchten, und zwar die von meinem Neffen in Sachsen, im Erzgebirge. Und da hat man einmal nach dem anderen. Die haben die Hochzeit am Nachmittag gehabt, sodass sie Geld einsparen können fürs Mittagessen, aber sonst Mittagessen. Kaum Mittag gegessen, Kaffee trinken, dann Spaziergang und dann Abendbrot, ein Essen nach dem anderen. So wird es dann auch sein, wenigstens am Anfang des tausendjährigen Reiches. Wer wird dabei sein? Alle Gläubigen aller Zeit. Wie lange nach der Wiederkunft des Herrn wird es sein? In Daniel 12 haben wir verschiedene Zeitfolgen. Und ich nehme an, dass es alle Gerichte nach 75 Tagen vorüber sind. Alle Ungläubigen sind gerichtet worden. Die Gläubigen, die gestorben sind, sind auferstanden. Die Gläubigen, die am Leben blieben in der Trübsalzeit, gehen mit ihren irdischen Leibern in das tausendjährige Reich. Und dann wird der Heiland, der über die Welt regiert, endlich das tun, wonach sich die Menschheit schon Jahrtausende lang gesehnt hat. Das Friedensreich. Der Fluch wird von der Natur weggenommen. Die wilden Tiere werden sich nicht länger zerfleischen. Wie der Prophet Jesaja mehrere Male voraussagt, kann ein Kind diese wilden Tiere führen. Und der Löwe wird Stroh essen, wie der Ochs. Das wird tatsächlich so geschehen. Man hat dieses Zitat vor dem Vereinigten Nationen Gebäude in New York. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Das ist ein eschatologischer Vers, der sich auf die Endzeit bezieht. Das wird dann geschehen. Der Frieden wird zu unserer Erde kommen, wenn Jesus Christus, der Friedefürst, wieder da ist. Aber wir, die wir ihm persönlich angehören, können schon jetzt den Frieden haben und können schon jetzt uns auf diese Zeit freuen. Denn in dem Augenblick, in dem ich mich zu Jesus Christus als einzigen Heiland bekenne, in dem Augenblick sind alle Verheißungen auf die Zukunft, die sich auf die Gläubigen beziehen, für mich auch mit gemeint. Wir haben einen wunderbaren Gott und eine wunderbare Zukunft. Wir schließen im Gebet. Jesus Christus und himmlischer Vater, wir danken dir für die Offenbarung unseres Herrn und Heilandes in der Buch der Offenbarung. Wir wissen, dass, Vater, du uns errettet hast durch den Kreuzestod deines Sohnes und dass wir immer und ewiglich bei dir und bei dem Heiland sein dürfen. Nicht durch unseren eigenen Verdienst, sondern durch das, was Jesus Christus am Kreuze für uns erlitten hat. Es kann sein, dass heute jemand hier ist, himmlischer Vater, der noch nicht dein Kind ist. Mögen diese Worte der Heiligen Schrift diese Person überzeugen, dass es sehr wichtig ist, in diesem Leben die Entscheidung zu treffen. Was mache ich mit Jesus Christus? Ist er mein Heiland oder war er nur ein großer religiöser Lehrer? Ist er der, für meine Sünden gestorben ist? Und möge diese Person in diesem Augenblick doch zum Glauben an Jesus finden und dann teilhaben an den vielen Verheißungen, die für uns im Worte Gottes stehen. Das ist unser Verlangen und unser Gebet in Jesu Namen. Amen.